Was können wir über Pfingsten sagen? Man kennt's, man weiß es eigentlich schon. Und trotzdem denke ich, wenn man drüber nachdenkt, es fällt einem doch immer wieder jedes Mal was Neues ein, oder? Es fällt einem was auf, wo ich denke, wow, Gott ist so groß, er ist so gewaltig, dass es sich lohnt, mal drüber nachzudenken, was ist da eigentlich tatsächlich passiert. Und eigentlich die Handlung, wir kennen es ja, wir wissen, was passiert ist. Sie haben sich versammelt, sie haben gewartet. Wahrscheinlich haben sie dann besprochen, wie es weitergeht. Jesus war weg, er hat gesagt, wartet. Und dann kam dieses Ereignis, diese Feuerzungen, das Rauschen. Es hatte was mit Sprachen zu tun. Und plötzlich passiert eine Erweckung. 3000 Menschen haben sich bekehrt und die Gemeinde ist aufgebrochen, wenn man so schön sagt. Und trotzdem dachte ich, warum musste das so passieren? Gott hätte es doch auch anders machen können. Und dann fiel mir auf in der Vorbereitung, ja, es gab tatsächlich schon mal so ein Ereignis, dass sich Menschen aufgemacht haben, Gott zu begegnen. Aber auf eine ungute Art und Weise. Und Gott kam herab und auch etwas ist mit Sprache passiert. Und ihr könnt euch ziemlich denken wahrscheinlich, worum es geht. Es gibt tatsächlich noch eine Gegenbewegung, die ist viele, viele Jahrhunderte vorher passiert. Es ging um den Turmbau zu Babel. Und ich habe mir überlegt, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Geschichten, weil sie sich so ähneln? Oder musste da vielleicht irgendwas passieren, was zerstört war, um wiederhergestellt zu werden? Keine Ahnung. Dann habe ich den Julian gefragt, ob er sich Gedanken machen könnte zu dem Thema. Und da war ich gleich voll begeistert. Dachte ich, okay, dann bin ich schon mal nicht alleine. Aber dass wir eigentlich mal reinkommen in das Thema, lese ich nochmal die Stelle, um die es geht. Um Apostelgeschichte 2, 1 bis 12 und 41 bis 47 zum Einstieg. Das Pfingstwunder. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie vom Feuer, und setzten sich auf einem jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wurden aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache, Parther und Meder, Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten, und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen. Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einander, einer zum anderen, was will das werden? Und wenig später, ab Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurde hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Beim Lesen von dem Text dachte ich, ja, wenn ich an die Geschichte vom Turmbau zu Babel denke, irgendwie, es sind doch ganz viele Merkmale und Handlungen, vielleicht andere Motive, ja, aber es ähnelt sich doch in vielem. Und die Frage, die mich dann tatsächlich beschäftigt hat, gibt es vielleicht, weil Pfingsten tatsächlich für mich irgendwie so ein bisschen seltsam, strange abläuft, einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen, Pfingsten und Turmbau. Und was hat es für eine Bedeutung? Hat es vielleicht was mit mir heute zu tun? Und welche Gemeinsamkeiten oder Parallelen entdecken wir auch heutzutage noch in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld? Global gesehen gibt es Parallelen dazu. Und was fällt uns dazu ein? Vielleicht, meine Spekulation, muss in Pfingsten was hergestellt werden, was zerstört wurde. Keine Ahnung. Vielleicht erfahren wir jetzt mehr dazu. Und gibt es vielleicht ein Bild, wo wir uns mal machen, wenn wir ein bisschen auch die Hintergründe verstehen und hören.
Ja, dann schauen wir doch mal in die Stelle rein. Der Turmbau zu Babel. Jetzt als Gegenüberstellung zum Pfingstereignis. Ihr dürft gerne eure Bibeln oder Handys aufschlagen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 11. Wir lesen die ersten 9 Verse von Kapitel 11. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Die Archäologen sind sich heutzutage einig, beim Turmbau zu Babel handelt es sich um das, was heute ein Zikkurat genannt wird. Und das könnte zum Beispiel so aussehen.
Zikkurat mit 2K, glaube ich, gell? Ein Fremdwort, das war mir so noch nicht geläufig.
Ja, die Archäologen nennen das solche Erscheinungen, die vor allem in Mesopotamien, also heutiger Irak, Teile des Iran, zu sehen sind. Und keine Sorge, das Ding steht nicht wirklich, das ist nur ein Modell vom Zikkurat von Babylon. Allerdings nicht das ursprüngliche, sondern das, was Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus aufgebaut hat. So stellt man sich das Ganze vor. Die Fundamente sind zwar heute noch irgendwie unten im Sand verschüttet zu finden, aber das ganze Gebäude gibt's nicht mehr. Und das Ding heißt Etemenanki, so hat es der Nebukadnezar genannt. Das heißt Tempel der Gründung von Himmel und Erde. Ja, es gibt noch mehr Zikkurate. Zum Beispiel das hier, das ist das Zikkurat von Ur. Das ist die Heimatstadt von Abraham gewesen. Das hat Saddam Hussein 1980 restauriert. Und das sieht jetzt so aus. Also man sieht in beiden diese stufenförmige diesen stufenförmigen Aufbau. Man hat so verschiedene Terrassen. Zwischen 3 und 7 Terrassen hat so ein Zikkurat. Dann hätten wir noch hier ein Zikkurat von Chokasanbil. So mitten im Nichts erhebt sich da wieder so ein terrassenförmiges Gebilde. Riesengroß. Unten links sieht man, wie man sich das vorstellt, wie es damals ausgesehen haben müsste. Und da sieht man auch eine Sache ganz oben. Ist genauso wie bei dem Zikkurat von Babylon ein blauer Tempel zu sehen. Da oben. Man weiß das nicht, ob da ein Tempel drauf war, aber man geht davon aus, ganz oben auf der Spitze muss irgendwas gewesen sein. Und dann nimmt man einfach mal an, okay, das müsste ein Tempel gewesen sein. Oder noch ein letztes, das Zikkurat von Larsa. Da ist leider nicht mehr so viel übrig geblieben. Interessant ist aber der Name. Das Zikkurat von Larsa hat auch einen Namen und der bedeutet übersetzt Tempel, der Himmel und Erde verbindet. Und daran wird jetzt schon wieder was deutlich. Also ein Zikkurat ist gedacht als Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und so ein bisschen finden wir das auch in unserer Geschichte. Die wollen ein Gebilde bis zum Himmel hochbauen, um irgendwie den Himmel mit der Erde zu verknüpfen vielleicht? Dazu muss man Folgendes im Kopf behalten. Es hieß ja im Text, sie waren im Osten. Und wir sind ja in der Urgeschichte und der Osten kommt in der Urgeschichte in drei anderen Stellen auch noch vor. Erstens, als Gott den Garten Eden machte, da bildete er Eden und im Osten von Eden machte er einen Garten. Da haben wir das erste Mal Osten. Jetzt stellen wir uns Eden vor als so einen hohen Berg, denn von Eden gehen vier Flüsse aus und Flüsse fangen ja immer oben an und gehen dann runter. Also stellen wir uns Eden vor als einen Berg, von dem so vier Flüsse ausgehen. Im Osthang können wir uns vielleicht vorstellen, so spekulativ, geht so der Berg runter. Eden selbst, das Heiligtum, der Ort der Gegenwart Gottes, mag vielleicht die Spitze gewesen sein. Und jetzt werden Adam und Eva da rausgeschmissen und ein Engel wird gesetzt vor das Osttor. Und da haben wir das zweite Mal Osten. Dann leben die Leute vor diesem Osttor eine ganze Weile, bis der Kain sich aufmacht und in den Osten zieht und eine Stadt baut. Die Stadt wird zum Sinnbild der Gottverlassenheit, der Gesellschaft, die ohne Gott lebt. Wir haben also dreimal Osten und jedes Mal von diesen drei Malen geht man ein Stück weg von der Gegenwart Gottes. Und jetzt kommt das vierte Mal. Diese Ostwärtsbewegung zeigt also, wie der Mensch sich so Stück für Stück von Gott entfernt. Und dann merkt er irgendwann mal, oh, ohne Gott ist ein bisschen blöd. Wir müssen die Verbindung wieder herstellen. Also bauen wir einen Turm, der hoch bis in den Himmel geht. Jetzt gibt es einen König, der damals gelebt hat, der hieß Gudea und er hat so zwei wunderbare Zylinderrollen schreiben lassen und die sind bis heute erhalten. Da steht so ein bisschen ein Text drauf. Der Gudea hat nämlich in seiner Stadt auch ein Zikkurat gebaut. Und jetzt heißt es auf diesen Rollen: Gudea entwarf den Plan für den Tempel. Der Herr Gott Ningirsu festigte König Gudea auf seinem Thron. Der Tempel, der Haltepunkt des Landes, hoch wächst er zwischen Himmel und Erde, das schöne Gebirge. Der Tempel ist ein großer Berg und reicht bis an den Himmel. Dort wohnt das Volk sicher. Bei diesem Zitat kommt es mir vor allem auf eine Sache an. Es heißt hier Gebirge und ein großer Berg. Daran erkennen wir, dieses Ziggurat soll einen Berg darstellen. Nicht nur einen Turm, der so einfach so hoch geht, so wie wir uns einen Turm vorstellen, so rund und hoch einfach wie im Mittelalter, sondern wirklich ein Berg soll das sein. Warum Berg? Nahe liegt die Vermutung, wollen die einen zweiten Gottesberg aufbauen? So wie Eden, wo man oben an der Spitze Gottes Gegenwart hat, der man begegnen kann, aber jetzt weit weg im Osten ein neues Eden aufbauen vielleicht? Eigentlich erwartet man ja jetzt, dass so ein Zikkurat also ein Ort der Begegnung wird. Aber zur Begegnung mit Gott kommt es nicht. Sondern die Menschen sagen, lasst uns machen, sprechen miteinander. Und Gott spricht mit seinem himmlischen Thronrat und sagt, wir wollen die Sprache verwirren. Gott spricht mit seinem Thronrat, die Menschen sprechen unter sich. Aber zu einer Begegnung zwischen beiden kommt es nie. Das Zikkurat hat sein Ziel völlig verfehlt. Man geht davon aus, im Tempel oben war so ein Raum der Begegnung, wo die Gottheit vom Himmel herabkommt und der König oder der Priester hineingehen kann, um irgendwie irgendwelche Rituale zu machen, um dieser Gottheit zu begegnen. Aber in Wirklichkeit passiert es nicht wirklich, dass die sich begegnen. Die Menschen bilden einen Turm nach oben und Gott muss sogar vom Himmel herabgucken, um den überhaupt sehen zu können. So hoch ist er. Und trotzdem begegnen sie sich nicht, obwohl sie aufeinander zugehen. Ja, so viel erstmal zu einem Zikkurat, was das ist und was das zu bedeuten hat. Und jetzt wollen wir uns mal ein paar Dinge anschauen, wie sie an Pfingsten sind und wie sie in Babel sind, um dann der Frage nachzugehen, wurde irgendwas an Pfingsten vielleicht wiederhergestellt, was in Babel verloren gegangen ist?
Ja.
Es fällt auf, dass teilweise wir in der heutigen Zeit auch manche Dinge erleben, wo man denkt, okay, es ähnelt sich doch in vielem. Dass Völker versuchen, sich zusammenzutun, um Dinge zu erreichen, um vielleicht Gott zu begegnen oder um Dinge gerade zu rücken, um vielleicht selber aktiv zu werden, um Gott zu begegnen oder weil sie denken, sie liegen richtig. Und mir ist da ein Beispiel eingefallen. Im Sechstagekrieg 1967, wo Israel quasi sich arabischen Staaten gegenüber sah, die Israel vernichten wollen, weil sie gedacht haben, etwas zu tun, um ihrem Gott zu begegnen. Israel soll vernichtet werden, weil im Koran drin steht, dass wenn die Juden beseitigt werden, dann Allah wiederkommt. Also es gibt da eine Stelle, könnt ihr mal nachschauen, und es zieht sich ja durch die ganze Geschichte durch. Und es war tatsächlich eine Allianz, die geeint war in einer Sprache, im Arabischen. Es war Ägypten, Syrien, Jordanien, der Irak, Saudi-Arabien, Kuwait, Algerien, Libyen, Sudan und Marokko. Eine Allianz, die gesagt haben, wir machen etwas, wir müssen etwas tun, um etwas gerade zu rücken in ihren Augen. Und was ist passiert? Auch Gott musste da eingreifen. Er hat zwar nicht die Sprache verwirrt, aber ich glaube, Gott handelt immer dann, wenn er es für richtig hält, wenn Dinge nicht in seinem Sinne laufen. Und das ist für mich auffällig, auch in der heutigen Gesellschaft. Wir selber sind oftmals gewillt, Dinge zu tun, weil wir eine Sehnsucht haben, Gott zu begegnen. Aber vielleicht nicht immer auf die richtige Art und Weise. Und wenn wir nicht an der richtigen Adresse suchen, dann machen wir etwas, was manchmal auch völlig verkehrt ist. Und vielleicht muss Gott dann manchmal auch bei uns eingreifen, um Dinge wieder gerade zu stellen.
Ja, es fällt auf, die Leute bringen die Sachen durcheinander beim Turmbau zu Babel. Sie wollen sich selbst einen Namen machen. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Apostelgeschichte uns zeigt. Die Jünger verkündigen, heißt es dort in einem Vers, verkündigen die großen Taten Gottes, statt sich selbst einen Namen zu machen. Und dann rufen sie auf zur Taufe, auf den Namen Jesu, statt sich selbst groß zu machen. Und es scheint, dass da, wo Dinge durcheinander geraten, Gott irgendwie eingreift. Und das wirft so ein bisschen ein Licht auch auf uns. Wir müssen die Dinge schon auch richtig betrachten. Unsere Taten, unsere wunderbar großen Taten, sind immer noch so klein, dass Gott sich herunterbücken muss, um sie sehen zu können. Und ich habe so ein bisschen gedacht, es gibt so zwei Beispiele, die mir so heute auffielen in der heutigen Zeit, wo Menschen wieder sich versuchen, einen Namen zu machen und sich aus ihrem Bereich der Erde versuchen, emporzuheben in den Bereich des Himmels. Und da gibt es ein neues Zikkurat in Dubai. Aber ich glaube, ich habe gar kein Bild davon. Nee, habe ich nicht. Kein Problem. Machen wir. Wir sind ja geübt. Baupläne von einem Zikkurat in Dubai. Das Ding soll etwa knapp 1 Million Menschen beherbergen. Es ist eine kleine Stadt für sich. Sie soll komplett unabhängig von allem, was draußen ist, laufen. Also selbst seine Energie produzieren und solche Sachen. Ja, man kann ganz rechts unten zum Beispiel erkennen, also du bewegst dich da in schwindelerregenden Höhen, um deinen Spaziergang am Stadtpark zu machen. Das Ding soll 2026 gestartet werden, in Bau gehen. Wurde seit 2008 geplant. Und es sieht so ein bisschen aus wie dieser Stufenbau des Zikkurats aus damaliger Zeit, ne? Ein anderes Zikkurat, was aber nicht unbedingt den Namen des Zikkurat hat, ist für mich die Raumfahrt. Der Mensch versucht wieder seinen Bereich zu verlassen in den Bereich außerhalb der Erde auszutreten, wenn ich jetzt gerade an die Mars- und Mondmissionen denke. Und ich sehe da eine gewisse Gefahr. Es birgt nämlich wieder die Gefahr, dass Gott eingreift irgendwie. Ich weiß nicht wie, es sind auch nur Spekulationen. Ich habe auch nicht die Antwort, ob Gott das Gleiche tun wird wie damals. Aber es fühlt sich wieder für mich an nach, wir wollen uns einen Namen machen und wir verlassen unseren Bereich der Erde und wollen uns hoch zum Himmel emporschwingen. Ja, zwei Beispiele für einen Ziggurat von heute.
Und dann sind wir auf die Gemeinde in Pfingsten und erleben eigentlich das krasse Gegenteil. Eine Gruppe von Menschen, die weiß, es passiert eine große Dimension, es wird etwas angekündigt. Jesus hat es prophezeit und sie warten, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Sie haben den Auftrag zu warten, bis der Geist kommt. Und sie glauben, sie haben keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Aber sie sind eigentlich aktiv, indem sie sich im Gebet versammeln und eigentlich diese Demut haben, zu sagen, wir werden jetzt nicht aktiv, wir machen jetzt nicht irgendwas, was wir für richtig halten, sondern wir sind im Gehorsam und aus dem Gehorsam raus kann Gott wirken. Eigentlich das völlige Gegenteil zu dem, was der Mensch versucht zu erreichen oder dem zu streben. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo Sehnsucht hat, Gott zu begegnen und dann aktiv wird. Das Problem ist nur, dass wir in dieser Begegnung mit Gott, ja, wir wissen, dass Gott uns von oben begegnet, aber wenn der Mensch aktiv wird und Dinge angeht, dann hat er eigentlich die falsche Richtung. Er bewegt sich von unten nach oben. Und das erleben wir momentan, dass sich der Glaube in unserer Gesellschaft eher von dieser horizontalen auf die vertikale Ebene verlagert hat, wie man so schön sagt. Sie wollen Gott begegnen und jeder Mensch sehnt sich ja auch nach irgendetwas, was ihm Halt gibt, was ihm Wert gibt, was ihm Zuspruch gibt. Er braucht eigentlich immer etwas, woran er glaubt. Und er braucht auch irgendwie so ein Heiligtum, wo er das leben kann. Und der Glaube an etwas Höherem scheint irgendwie in jedem von uns drin zu stecken. Egal, ob man in der Vergangenheit sucht oder in die Gegenwart schaut, ob es die Inkas, die Mayas waren oder die antiken Römer, die Griechen oder auch Germanen. Selbst in der heutigen Zeit glauben die Menschen an alles Mögliche und sei es teilweise noch so abgefahren. Und ich denke, die moderne Gesellschaft ist keineswegs ungläubig geworden. Aber der Glaube hat sich verlagert von dieser vertikalen Ebene, Gott im Himmel, auf diese horizontale Ebene, Mensch, Natur, Technik, Fortschritt. In allem wird irgendwie eine Religiosität rausgemacht. Es wird nach etwas gesucht, nach etwas Höherem, woran man sich orientieren kann. Die Begegnung mit Gott. Wir erleben sie von oben nach unten. Wir strecken uns aus nach dem, was wir empfangen. Aber die Gesellschaft arbeitet sich von unten nach oben durch. Durch eigene Kraft, durch eigene Vorstellungen.
Darin ist die Gesellschaft natürlich in jahrtausendelanger Tradition. Sie arbeitet sich von unten nach oben vor. Und oben soll man dann Gott begegnen. Damit wird aber auch die Begegnung mit Gott zu etwas gemacht, was nur bestimmten Personen zukommt, nämlich Priestern, Königen oder so. Ganz im Gegensatz zu Pfingsten. Gott öffnet, indem er die Sprachen, indem er den Jüngern gibt, in allen möglichen Sprachen zu sprechen, öffnet er das Evangelium gleichzeitig für alle Sprachen und sagt damit, die gute Botschaft und die Begegnung mit Gott ist möglich für alle Menschen aus allen Nationen. Und der Begegnungsort ist auch ein Tempel. Aber nicht einer, der auf dem Berg steht, sondern der Tempel im Neuen Testament sind wir, die Gläubigen. Gott wohnt inmitten von uns. Vor vielen Jahren hat einer der katholischen Kirchenväter namens Cyprian das ganz überspitzt formuliert und gesagt, es gibt kein Heil außerhalb der Kirche. Na, also du kannst Gott schon auch begegnen ohne gläubige Menschen. Viele Beispiele beweisen das. Aber tatsächlich ist es so, dass Gott wohl scheinbar irgendwie uns ausgewählt hat, um der Ort der Begegnung für Menschen mit Gott zu sein. Ob das funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage. Aber zumindest ist es so gedacht. Wir sind der Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Und die Begegnung mit Gott wird von oben initiiert. Sie fängt an vom Himmel, wo der Heilige Geist runterkommt. Nicht von unten, wo Menschen einen Berg und einen Tempel bauen müssen.
Ja. Kommen wir zum Kern dieser Angelegenheit. Diese Geschichte mit der Sprache. Ich finde es spannend, warum ausgerechnet mit dieser Sprache etwas passiert und auch so erwähnenswert ist in der Bibel. Und ich habe festgestellt, gemeinsame Sprache ist eine Verständigung und ist auch ein Schlüssel zur Macht. Und ich habe das ganz oft erlebt, dass wenn uns jemand begegnet, der unsere Sprache nicht spricht, vielleicht auch nur ansatzweise, es unglaublich anstrengend ist, dann auch dem Ganzen zu folgen oder auch den Sinn zu verstehen. Und bei uns teilweise ist es so, ich meine, ich arbeite in der Kfz-Branche und bekomme viel mit. Und wenn man mal so einen Konzern betrachtet und auch ein Stück weit mitverfolgt, wie Konzerne sich entwickeln, dann stellt man fest, dass irgendwann irgendjemand aus der oberen Etage auf die tolle Idee kommt und sagt, wir sparen Kosten ein und wir verlagern Entwicklungen ins Ausland, weil die arbeiten viel günstiger und rechnen sich das schön. Aber in der Praxis funktioniert es teilweise gar nicht, weil ganz oft die Sprache ein Hindernis ist, in dieser gemeinsamen Entwicklung, dass Kulturen einander nicht verstehen. Und dann erlebt man ganz oft, dass viele Dinge überhaupt nicht mehr funktionieren. Teilweise nochmal von vorne angefangen werden müssen, weil es an der Sprache scheitert. Und das ist für mich immer wieder so ein Thema, wo ich denke, ja, man versucht's. Und wenn die Sprache nicht einheitlich ist, dann ist keine Kraft dahinter. Also muss da schon was Gewaltiges dahinter stecken. Und diese unterschiedliche Sprache, das haben noch mehr erkannt, dass es ein Problem ist. Und da kamen ganz findige Menschen damals auch auf die Idee und haben gesagt, ja, wir haben es erkannt, unterschiedliche Sprache schafft wenig Einheit bis teilweise gar keine Einheit. Und bevor wir eigentlich alle irgendwann in das Englische verfallen sind, was eigentlich recht gut funktioniert, noch zwar nicht immer nicht so wirklich, aber gab es schon mal jemand, der gesagt hat, Leute, wir brauchen eine Einheitssprache, damit die Menschheit in diesen Frieden kommt. Und es war ein Mann namens Ludwig Leiser-Zamenhof. Und er hatte tatsächlich im 18. Jahrhundert die Sprache Esperanto entwickelt. Es war ein jüdischer Augenarzt aus Polen. Und der hat festgestellt, dass wenn viele Kulturen zusammenprallen, es damals schon Streit, unterschiedliche Auffassungen gab, teilweise Kriege. Und er hat diese Sprache entwickelt mit der Überzeugung, dass eine Einheitssprache sämtliche Barrieren überwindet und auch die Menschheit erkennen muss, dass durch einheitliches Reden wir uns alle verstehen und es dadurch zum Weltfrieden kommen muss. Und trotzdem, die Sprache gibt es heute noch, man kann sie runterladen, man kann sie relativ einfach lernen, aber irgendwie hat es doch nicht funktioniert. Und ich denke manchmal schon, was spricht dagegen? Warum klappt es nicht? Warum haben wir immer noch diese Unterschiedlichkeit in der Sprache, wo es doch so einfach wäre, dass wenn wir uns doch alle verstehen, dann wäre doch das ganze Problem mit Kriegen gelöst, weil wir uns doch alle irgendwie auch emotional verständigen können. Wir können das ausdrücken, was der andere meint, und wir verstehen es doch einfach. Funktioniert nicht. Und auch das Thema Gemeinschaft finde ich spannend. Eine Gemeinde lebt von Gemeinschaft. Wir teilen doch alles miteinander in der Gemeinde. Freud und Leid. Wir haben es jetzt wieder erfahren mit dem Roland und der Peggy und wir denken, wow, ja, auch Schmerzen. Wir teilen Schmerzen miteinander. Wir äußern uns. Und auch der Mensch ist nicht zum Alleinsein erschaffen. Er sucht Gemeinschaft in Projekten und in dem, dass er sagt, komm, lass uns doch gemeinsam etwas tun. Und trotz diesem ganzen Social Media und Entertainment und Angeboten erleben wir gerade eine Einsamkeit auch in unserer Bevölkerung, in unserer Gesellschaft wie nie zuvor. Und der Mensch hat immer versucht, durch Gemeinschaft Dinge zu bewegen. Er konnte früher vielleicht auch nicht anders, weil nur durch Gemeinschaft hast du auch überlebt. Es ging darum, Dinge zum Überleben zu erschaffen, zu erfinden, sich gegenseitig zu unterstützen. Und auch heute merkt man, der Mensch sucht Gemeinschaft, um Dinge durchzusetzen, wenn es darum geht, Interessen auch zu erstellen, sich das, was einen bewegt, beschäftigt, das auch wirklich durchzusetzen, die ganzen Bewegungen, Parteiengründungen, ob es Gewerkschaften sind, Verbände, ja, und auch Vereine, der ganze Klimaaktivismus, man versucht durch Gemeinschaft Stärke zu erlangen. Also das, was damals beim Turmbau schon bewusst gewollt war, erleben wir heute eigentlich genauso. Sprache ist ein Thema und Gemeinschaft ist ein Thema, um Dinge zu bewegen, um Interessen durchzusetzen.
Die beiden hängen zusammen, die Sprache und die Gemeinschaft. Und wo wir uns so die Frage stellen, warum verwirrt Gott die Sprache? Warum nicht was anderes? Warum macht er nicht ein Erdbeben? Dann wäre der Turm auch kaputt. Warum dann die Sprache? Warum lässt er nicht eine Goldader wachsen, sodass die Leute plötzlich vom Turm abkommen und sich nach dem Gold ausstrecken? Es gäbe ja viele Möglichkeiten, wie Gott die Menschen auseinandertreiben kann. Vor allem, es war ja eigentlich der Plan, dass die Menschen die Welt bevölkern und sich ausbreiten, sie aber wollen das nicht, sondern wollen sich an einem Ort sammeln und sagen ja auch, lasst uns den Turm bauen, damit wir nicht zerstreut werden. Warum geht dann Gott an die Sprache? Und ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Ansätze gibt, das zu erklären. Ich würde euch gern einen vorstellen, der vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt, aber mal ein Ansatz ist, die ganze Thematik aufzuschlüsseln. Und zwar folgendermaßen. Erstmal müssen wir erklären, Sprache und Geist hängen miteinander zusammen. Jetzt musst du wissen, der Geist ist ja im Hebräischen das gleiche Wort wie der Hauch oder der Wind. Und zum Beispiel gibt es da den Psalm, Da gibt es einen Psalm.
Ich glaube Psalm 33, meine ich.
Wo ist er? Da. Nein. Oh, ich habe ihn gar nicht.
Soll ich mal lesen?
Ja, bitte.
Also Psalm 33, Vers 6 steht, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch, sprich Geist seines Mundes. Ich glaube, der war das, oder?
Ja, genau. Da sieht man also, der Gott macht das, die Welt durch ein Wort. Und dieses Wort wird parallel gesetzt im Psalm zu dem Hauch seines Mundes. Und Hauch ist das gleiche Wort wie Geist. Denkt dran, am Anfang war alles wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Am Anfang war das Wort. Also Gott macht die Dinge durch sein Wort und der Geist hängt da irgendwie mit zusammen. Auch beim Adam wird übrigens Geist reingeblasen. Also du kannst es so vorstellen, Gott steht da dem Adam gegenüber, Gesicht zu Gesicht, und bläst ihm den Lebensatem ein. Und dann wird Adam eine lebendige Seele. Und jetzt ist es so, im biblischen Denken schafft der Geist die Einheit. Und zwar, schauen wir uns mal ganz kurz einen Vers aus dem Prediger an, den habe ich jetzt aber. Da heißt es, und der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Also am Ende eines Lebens, sagt der Prediger, wird der Staub, also die Materie, wieder zur Erde und der Geist geht zu Gott zurück. Wir haben hier das zweiteilige Bild eines Menschen, Materie und Geist. Und Prediger sagt, der Geist geht zurück zu Gott, der ihn ja gegeben hat, als er ihn dem Adam eingehaucht hat, und die Materie bleibt auf dem Boden zurück, hier auf der Erde. Es ist aber der Geist, der die Materie zusammenhält, so dass der Körper zerfällt, wenn der Geist weg ist. Und dieses Bild müssen wir jetzt übertragen. So ist es nämlich zwischen den Menschen auch. Die Einheit wird durch den Geist gestiftet. Es heißt ja auch in der Apostelgeschichte, sie waren einmütig beieinander. Oder nachdem das Pfingstwunder geschehen ist, sie waren einmütig beieinander und teilten alles, was sie haben. Die Einheit wird durch den Geist gestiftet. Die Materie ohne Geist ist tot. Und genau das haben wir im Turmbau zu Babel. Die Leute haben ein gemeinsames Projekt und bauen ein totalitäres System auf, in dem alle das Gleiche machen müssen. Alle müssen Ziegel brennen, alle müssen den Turm bauen. Und das ist auch nicht unbedingt so freiwillig, denn die müssen das machen, um zusammen zu bleiben. Es ist so ein kleiner Zwang, wie so in so einem diktatorischen System, wo alle gleich sein müssen. Ganz im Gegensatz übrigens zu Pfingsten. Dort sind alle unterschiedlich. Verschiedene Sprachen, verschiedene Hintergründe, die Leute kommen aus aller Welt. Und doch schweißt Gott sie zusammen zu einer Einheit. Aber in einer Gesellschaft, die zum Grund ihrer Einheit ein Projekt hat und keinen Geist hat, die ist lebendig tot. Haben wir nicht auch das ein bisschen in unserer materialistischen Gesellschaft? Uns fehlt ein bisschen der Geist. Alles ist materiell gedacht. Prozesse im Körper sind einfach nur chemische Reaktionen, die passieren. In einer Gesellschaft, die aber nur materialistisch denkt und die keinen Geist hat, langsam stirbt sie ab. Meistens spürt ihr das in der Gesellschaft, so dass sie langsam tot wird. So, es fühlt sich nicht so nach Leben an, wenn du in der Gesellschaft unterwegs bist. Ich meine, durch Reisen ins Ausland kennengelernt zu haben, dass es andere Gesellschaften gibt, die nicht ganz so materialistisch sind und sich nicht ganz so tot anfühlen. Fragt mal meine Frau, die ist Brasilianerin. Ja, alle kennt das Feuer der Brasilianer. Ja, vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Geist in unserer Gesellschaft. Ein bisschen mehr Geist statt Materialismus. Babel hingegen ist Gleichmacherei als Grundlage für die Einheit. Ein totalitäres System, in dem jeder gezwungen ist, mitzumachen. Ganz im Gegensatz zu Pfingsten. Bei uns ist es so, wir haben Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen, die sich alle Christen nennen, die alle eine Einheit bilden. Und je unterschiedlicher wir sind und trotzdem eine Einheit bilden, desto mehr wird die Welt erkennen, dass Jesus von Gott gesandt ist. Das sagt er in einem Gebet, in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Da bittet er den Vater, dass auch sie, also die an Jesus Glaubenden, in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. An unserer Einheit, trotz Vielfalt, erkennt die Welt, dass Gott Jesus gesandt hat. So dass sich uns eigentlich die Frage stellt, wie kriegen wir mehr von diesem Geist? Mehr auch vielleicht von dieser Einheit? Haben wir vielleicht ein bisschen von dieser Einheit verloren auch? Oder können sie nicht genug bieten, sodass Menschen sich zugehörig fühlen können? Vielleicht klappt es auch in vielen Orten, dass Menschen sich wieder zugehörig fühlen zu etwas, eine Einheit verspüren. Eine gottgemachte Einheit, nicht eine menschengemachte Einheit. Menschengemachte Einheit basiert auf einem gemeinsamen Projekt, dem Turmbau zu Babel. Aber unser Grund der Einheit ist nicht, dass wir gemeinsame Sprache sprechen, gemeinsame Kultur haben oder an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Sei es noch so gut, ein christliches Projekt, christliches Altersheim zum Beispiel oder was auch immer. Nein, das ist nicht der Grund unserer Einheit. Das mag ein gutes Resultat sein, aber der einzige Grund unserer Einheit ist und bleibt Jesus. Und er wirkt die Einheit durch seinen Heiligen Geist. So wie an Pfingsten. Ja.
Ja, Pfingsten macht durch den Geist Gottes die Einheit wieder heil, die zuvor unter den Menschen nicht mehr heil war. Und ich kann mich erinnern, das ist oftmals etwas, das man vielleicht auch nicht logisch erklären kann oder vielleicht auch nicht unbedingt mit Worten beschreiben kann, dieses Pfingstwunder. Es werden vielleicht noch Fragen offen bleiben zu dem Thema, aber ich glaube, dass die Sprache als Schlüssel etwas war, wo Gott gesagt hat, es kommt der Zeitpunkt, wo er Gemeinde baut, wo das Reich Gottes entstehen soll. Da wird Sprache wieder ein Schlüssel dazu sein, damit das Evangelium sich auch verteilt auf der Erde. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein Beispiel nennen. Mir ist aufgefallen, dass es genau das ist, was man vielleicht nicht mit Worten erklären kann. Wir waren vor bald jetzt 13 Jahren in Florida auf einer Konferenz von GLOW, eine weltweite Bewegung, die in allen möglichen Ländern weltweit unterwegs ist. Und da war eine Konferenz von der, also in Gründung wurde es in den USA, wurde es gegründet, und die hatten die Weltkonferenz in Florida und hatten eingeladen. Es waren, glaube ich, über 100 Nationen beteiligt. Es waren Tausende von Menschen aus aller Welt, die alle ihre Nationen präsentiert haben. Wir waren da mittendrin als Gruppe, und ich weiß noch, der erste Abend oder der erste Eröffnungstag, du kommst rein und siehst Christen aus über 100 Nationen, die nur ein Ziel haben, Gott anzubeten, in ihren Landesfarben, in ihren Landessprachen. Die Lieder wussten wir teilweise, die waren uns bekannt oder auch nicht, aber du hast so gespürt, diese Einheit. Wir waren mit Menschen in Kontakt, im Gespräch, haben erzählt, und das kann man nicht erklären, dieses Gefühl, man ist unter Nationen, unter Gleichgesinnten, und es geht nur um Jesus. Und da war plötzlich spürbar, was es bedeutet, wenn in unterschiedlichen Sprachen der Geist wirkt und Menschen zusammenbringt. Man hat sich verstanden ohne Worte, weil wir wussten, wir sind alles Geschwister, wir sind alles Gläubige vor dem Herrn. Es ging nur um ihn. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist Pfingsten. Das kann man nicht beschreiben. Es war einfach pure Gnade, und es zu erleben und zu sehen, was es ausmacht, diesen Unterschied, wenn Gott eint, wenn Gott Kulturen eint durch seinen Geist, und wir plötzlich miteinander uns auf einer Ebene verstehen, die man oftmals auch nicht in Worten fassen muss.
Also, was haben wir jetzt an Pfingsten? Was wird wiederhergestellt? Na, erstmal dreht Gott die Sachen richtig um, dass nicht mehr der Mensch im Fokus steht, sondern er gibt dem Mensch wieder seinen Platz. Der Mensch ist zufrieden mit dem, was er hat. Nicht er geht zum Himmel hoch, sondern der Himmel kommt im Heiligen Geist zum Menschen. Zweitens, die Beziehung zu Gott wird nicht mehr von unten nach oben gebaut, sondern Gott selbst kommt. Die gute Nachricht ist, das Evangelium ist von oben, von Gott da, und Gott sucht dich. Und du brauchst nicht Gott zu suchen, er sucht dich schon, und du findest ihn schnell. Und die dritte Nachricht ist die, er nimmt den Menschen die eine Sprache, letztendlich den einen Geist, der ihnen Einheit gibt in Babel, aber er gibt ihnen die Einheit wieder, die echte, lebensbringende Einheit an Pfingsten. Jeder, der zu seiner Gemeinde dazugehört, darf ein bisschen von dieser Einheit genießen, von dieser Gemeinschaft. Und uns kam so die Frage, ob es nicht noch mehr Dinge gibt, die Gott an Pfingsten wiederherstellt. Eine Beobachtung war dieses Motiv der Sammlung und Streuung. Also in Babel sammeln die sich an einem Ort und werden von Gott danach zerstreut. In Pfingsten sind sie auch versammelt, und dann kommt die Verfolgung durch Stephanus und sie werden wieder zerstreut. Hat das auch irgendwas damit zu tun? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es wäre mal so eine Hausaufgabe für Bibelforscher und Bibelentdecker, herauszufinden, was hat das jetzt zu bedeuten? Hat das eine Bedeutung? Haben wir noch mehr?
Also
Hausaufgaben?
Ja, wir haben festgestellt, je mehr man drüber nachdenkt, umso mehr Fragen wirft es auf, tatsächlich. Aber wir haben festgestellt, dass es trotzdem gut ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil plötzlich hat man doch Antworten auf Dinge, die man gemeinsam erarbeitet. Und wir können es nur empfehlen, das Thema einfach weiter zu verfolgen, weil so viel drin vorkommt, wo Gott Gutes vorhat mit uns. Und ich möchte euch zum Abschluss nochmal diese Stelle in Johannes 17 lesen, wo wir es erwähnt haben, wo es tatsächlich darum geht, wo Jesus sagt, oder das Gebet Jesus zu seinem Vater: Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Und nochmal, dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Der ganze Johannes 17 spricht davon, von dieser Einheit. Und ich denke, darum geht es, dass wir wieder eins werden, so wie der Vater mit Jesus eins ist. Und dazu brauchen wir das Pfingsten, diesen Schlüssel, damit wir eins sind, nicht nur als Gemeinde, sondern mit anderen Gemeinden, mit anderen Völkern, mit allen Nationen sollen wir eins sein in dieser Verbundenheit. Darum geht's. Amen.